Unternehmervertrauten, der Podcast für alle, die das Ohr der Unternehmer haben. Mit spannenden Themen und Gästen, die euch und eure Mandanten bewegen. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Im Transportsektor werden Jahr für Jahr ganz enorme Verkehrsleistungen erbracht. Güter müssen über weite Strecken zuverlässig, effizient und natürlich zunehmend auch klimafreundlich bewegt werden. Eine zentrale Rolle spielt da der Schienenverkehr. Er ist ein ganz entscheidender Baustein für nachhaltiges und umweltfreundliches Güterverkehrssystem. Insbesondere dann, wenn große Mengen über lange Distanzen transportiert werden. Damit die Güter aber überhaupt auf der Schiene unterwegs sein können, braucht es mehr als Infrastruktur und Betreiber. Lokomotiven und Güterwagen sind hochspezialisierte und auch kapitalintensive Investitionsgüter. Sie haben außerdem sehr lange Lebenszyklen. Und da kommt dann die Finanzierung ins Spiel und damit auch Leasingmodelle für Rolling Stock. Leasing ermöglicht es Bahnunternehmen und Logistikdienstleistern, moderne Schienenfahrzeuge einzusetzen, ohne dass sie die gesamten Investitionskosten selbst tragen müssen. Damit kann Leasing also einen wirklichen entscheidenden Beitrag leisten zur Modernisierung von Flotten und zur Stärkung des Schienengüterverkehrs insgesamt. Wie die Finanzierungsmodelle funktionieren und welche Rolle Leasing im Railsektor spielt, welche Entwicklungen wir auch in den kommenden Jahren erwarten können, darüber sprechen wir heute. Und damit sage ich Hallo zu einer neuen Episode von Die Unternehmervertrauten, der Podcast. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Leasingmodelle für Rolling Stock lasse ich mir lieber von Experten erklären. Ich bin da nicht ganz so versiert. Deswegen sage ich ein ganz herzliches Hallo an meine Gäste und heutigen Co-Gastgeber von Würth Leasing, Christian Bruckauf und Holger Schütte. Christian, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, zu einem meiner Lieblingsthemen hier mit euch sprechen zu können.
Ja, und Holger, ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir.
Ja, Isabella, auch ganz vielen Dank meinerseits. Also ich denke, wir werden da hoffentlich interessante und spannende Einblicke bringen dürfen.
Lasst uns, bevor wir das Thema angehen, einmal kurz eine Einordnung treffen. Wo innerhalb des Würth Leasing Portfolios seid ihr angesiedelt und wie seid ihr zu dem Thema Rolling Stock gekommen?
Also Holger und ich sind beide in der Geschäftssparte Asset Finance. Was verstehen wir darunter? Das ist unsere Maschinenfinanzierung für die gewerbliche Produktion, mittelständische industrielle Produktion. Beispiele sind in der Metallverarbeitung spanabhebende Maschinen, zum Beispiel in der Holzverarbeitung, in der Kunststoffindustrie, aber auch in der Lebensmittelproduktion. Alles, was dort für die Produktion gebraucht wird, sind meistens kapitalintensive, teure, aber auch werthaltige Gegenstände, die eine Finanzierung suchen und die auch die Unternehmen nicht einfach nur aus der Portokasse bezahlen. Das ist unser Brot- und Buttergeschäft hier im Hause der Würth Leasing. Und zum Thema Rolling Stock sind wir gekommen, weil wir beide, glaube ich, Holger und ich, eine Affinität zu dem Thema haben, aber auch schon mal Berührungspunkte zu dem Thema hatten und auch mit den Lokomotiven und den Güterwaggons beispielsweise handelt es sich ja auch um kapitalintensive, teure Anschaffungsgüter, die ja geradezu nach einer Finanzierung rufen.
Ja, und vielleicht ergänzen, Christian, das ist das Thema, dass wir hier nicht nur um das Thema Leasing, jetzt nicht nur um das Thema Leasing dreht, sondern klassisch um das Thema Fremdfinanzierung in Summe, das heißt Leasing, Off-Balance- und On-Balance-Modelle für die Unternehmen. Und in dem Kontext ist also das, was auch im Markt halt langlebig ist, aber auch teuer ist, ne? Nicht mal eben aus der Portokasse zu zahlen. Und das führt am Ende auch dazu, dass es da natürlich individuelle Fremdfinanzierungsmodelle bedarf und das ist dann quasi unsere Aufgabe dazu. Und ich sag mal, Heavy Metal, ne, ist ja mehr oder weniger ein Stichwort auch zu den Lokomotiven. Und wer hat nicht schon mal fasziniert von der Bahnschranke gestanden und gesagt, so, okay, was bewegt sich hier von links nach rechts oder rechts nach links? Und dass wir dieses Thema dann intensiv betreuen dürfen in einem sehr familiären Umfeld, da kommen wir dann vielleicht nachher nochmal drauf, das ist auch eine Herzensangelegenheit unsererseits.
Ja, man merkt es, das spricht bei euch beiden eine gewisse Affinität zum Thema, das ist ja schon mal sehr schön. Lasst uns mal, bevor wir auf den Finanzierungsaspekt eingehen, kurz den Markt ein bisschen betrachten. Welchen Anteil hat denn der Schienenverkehr am Gütertransport? Könnt ihr da was dazu sagen?
Also ganz grob hat in Deutschland der Güterverkehr oder der Transport auf der Schiene so 15-20% Anteil am Gesamtvolumen. Das Gros ist natürlich auf der Straße. Wir sehen es jeden Tag, verstopfte Straßen, LKWs an LKWs. Und die wünschten wir uns ja als Autofahrer manches Mal gerne lieber auf die Schiene. Aber auch dort gibt es eine gewisse Verstopfung. Auch die Schiene ist knapp bemessen. Der Platz auf der Schiene, da kommen wir nachher sicherlich auch nochmal dazu. Und Es ist aber sicherlich wünschenswert, alleine aus nachhaltigen Gründen mehr Transporte auf die Schiene zu bekommen. Ein Beispiel, ein Güterzug ersetzt ungefähr, je nachdem, 40 bis 60 LKWs. Das ist schon eine Menge, wenn man sich das mal an Volumen dann auch vorstellt.
Und das ist natürlich auch der, Entschuldigung, dass ich da immer unterbreche, aber das ist natürlich auch der kontinuierliche Wettbewerb zwischen Straße und schienengebundenem Verkehr, wenn man mal so will. Politisch gewollt, glaube ich, ist, dass mehr auf die Schiene geht, weil es auch unter ESG-Kriterien, Nachhaltigkeitsthemen, was Christian ja auch gerade sagte, in dem Ersatz der LKWs oder wenn man jetzt auch mal sieht, okay, wie viel Diesel sozusagen eine Lok verbraucht und auch Strom verbraucht im Verhältnis zu einem auch neuen LKW, dann ist das eklatant weniger, auch wenn man jetzt alte Loks zugrunde zieht. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf, weil wir unterhalten uns hier auch über die Finanzierung von gebrauchten Loks, die durchaus 30, 40 Jahre alt sind und in ihrem Zyklus, sage ich mal, immer noch nachhaltiger fahren als jeder neue LKW. So, insofern ist das genau das Thema, dass die Straße noch dominiert, aber wir sehen halt hier die Chance in der Finanzierung auch vom schienengebundenen Verkehr unsere Rolle als Finanzier wahrzunehmen, ne? So muss man es formulieren.
Aber Holger, da hast du eigentlich schon direkt perfekt übergeleitet zu meiner nächsten Frage. Es ist ja durchaus auch politisch gewollt und anvisiert, noch grüner zu werden, nachhaltiger zu werden. Man will auch grüner transportieren. Deswegen die Frage, welches Wachstum erwartet ihr denn in dem Bereich?
Ja, die Frage ist gut. Das Wachstum ist leider in der Hinsicht ein bisschen begrenzt, weil da muss man ein bisschen ausholen in dem Markt. Denn wenn man jetzt hier nur rein das Thema nimmt, der Bestellung von neuen Loks, dann kann eine neue Lok beispielsweise 3 Jahre brauchen, ehe sie produziert ist und dann auf den Markt kommt. Das begrenzt das Ganze natürlich. Deswegen hat man einen sehr guten, sage ich mal, Remarketing- und auch Gebrauchtmarkt. Allerdings auch hier einen hohen Nachfrageüberhang, also wenig Angebot. So, das heißt, ich denke schon, dass wir hier sehen, dass ein deutliches Wachstum in der Schiene eigentlich vorhanden sein müsste, aber die Begrenztheit, sage ich mal, in dem Angebot und dessen, was hergestellt werden kann oder im Markt überhaupt verfügbar ist. Und dass es politisch gewollt ist, sieht man ja auch durch das Infrastrukturpaket der Bundesregierung, ne, dass 500 Milliarden da im Raum stehen. So, und das sind eigentlich auch die Themen, die hinsichtlich Klimaziele wirken. Nur das eine ist das, was gewünscht ist, und das andere ist das, was umsetzbar ist.
Ja, okay,
Der
verstanden.
zweite Flaschenhals ist, ich habe es gerade schon mal angedeutet, ist der begrenzte Platz auf der Schiene. Wir reden heute alle über die Pünktlichkeit der DB, die einen Tiefstand aktuell erreicht hat mit, ich glaube, 72 oder 75%. Das war vor 30 Jahren, war man noch deutlich über 90% Pünktlichkeit. Woran liegt es? Veraltetes Material, also Schienenmaterial einerseits, weichen Signale, aber eben auch zu viel Traffic auf den Strecken. Das heißt also, schnelle Intercities müssen sich mit langsamen Güterzügen ein Gleis teilen. Das funktioniert nicht. Da ist der Platz begrenzt und man versucht, mehr Platz zu schaffen über die Digitalisierung. Das ist ein Thema, da kommen wir nachher nochmal drauf, weil das mit der Digitalisierung auch gravierende Auswirkungen hat auf ältere Lokomotiven, die nicht mehr wirtschaftlich oder auch technisch digitalisierungsfähig sind. Das ist dann wieder eine Auswirkung auf, was finanzieren wir eigentlich, mit welcher Werthaltigkeit. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Also das eine, was man will, aber den Flaschenhals, den man so schnell nicht beseitigt kriegt, nämlich die begrenzte Kapazität auf der Schiene direkt.
Und ein Thema noch ergänzend, Isabel, das ist auch wichtig. Zum Verständnis des Rolling Stock Marktes. Das heißt, wir haben in Deutschland nur eine bedingte Elektrifizierbarkeit der Strecken. Das heißt, oder dass die Möglichkeit besteht, sage ich mal, nachhaltig, sage ich mal, mit Elektroloks zu fahren, weil ein Großteil in Deutschland nicht elektrifiziert ist. Bedeutet, auf der vermeintlichen First Mile oder Last Mile, also der ersten und der letzten Meile, sind immer noch, sage ich mal, klassische Dieselloks unterwegs. Und das ist natürlich auch ein Flaschenhals oder ein Bottleneck, wenn man so will, in dem Kontext, in dem, wie wir in Deutschland auf der Schiene transportieren können.
Also es ist nicht ganz trivial, da das Wachstum so ein bisschen zu erhöhen, das merke ich schon. Könnt ihr mir noch ein bisschen besser verständlich machen, wie der Markt grundsätzlich strukturiert ist? Das heißt also, wer sind die Hersteller, wer sind die Abnehmer? Und ich muss auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie kleinteilig das Ganze eigentlich ist.
Fangen wir mal an, vielleicht mit den Lokomotivherstellern. Das ist eigentlich ein sehr oligopolistischer Markt. Es gibt eigentlich nur noch wirklich drei große Hersteller. Wir reden hier über Siemens, wir reden über den kanadischen Hersteller Bombardier, wir reden über die spanische Stadler. Nehmen wir mal die Vossloh in Kiel noch mit, die mittlerweile in chinesischer Hand ist.
Alstom sollten wir auch noch nennen.
Alstom, ne? Ja, genau. Aber dann war es das schon fast. Danach gibt es dann noch mal so ein paar Hersteller der zweiten Reihe, die aber mehr so für Industriebahnen, Rangierloks bauen. Ich rede jetzt mal von Gmeinder, ein deutscher Hersteller, auch hochqualitative Lokomotiven. Aber ich glaube, an nennenswerten Herstellern haben wir da schon das Wesentliche gesagt. Und Holger hat gerade schon gesagt, die Lieferzeiten sind bis zu 3 Jahre. Das ist Abbestellung, das ist schon eine Hausnummer. In der Regel wird dann mit Preisklauseln gearbeitet, gekoppelt an die Inflation. Das heißt, wenn ich heute eine Lokomotive neu bestelle, die 4 Millionen kostet, bis sie ausgeliefert wird, kostet sie vielleicht schon 4,6 Millionen. Das ist dann auch ein Thema für die Finanzierung, weil ich muss ja heute, wenn ich mir eine Gremiengenehmigung einhole und dem Kunden eine Zusage gebe, damit rechnen, dass der Anschaffungswert bei Auslieferung in 3 Jahren auch ein ganz anderer sein wird.
So, das ist das Thema der Hersteller, wenn man so will, Christian, ne? Und geht's ja weiter. Das ist das Thema, was du angesprochen hattest, Isabella, der Abnehmer. Ich sag mal, seit Privatisierung der Deutschen Bahn in den 90er Jahren sind da diverse sogenannte EVUs, also Eisenbahnverkehrsunternehmen, entstanden. So, die Zahl variiert ein bisschen. Wenn man offiziell reinguckt, dann gibt es irgendwie 400 EVUs. Das müsste man vielleicht nochmal ein bisschen aufsplitten. Da merkst du auch schon, wie kleinteilig das geworden ist mit großen Mittelständlern oder auch schon wirklich größeren Kunden, die über 100 Millionen Euro Umsatz im EVU-Bereich machen, aber auch die kleineren, die es dort gibt. Und insofern ist das schon ein bisschen filigraner aufgeteilt, weil alle irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben. Also entweder im Streckendienst oder im Kurzdienst, in der First Mile, Last Mile oder auch dann, wenn man das Thema jetzt aktuell betrachtet, dass viele Gleise ja erneuert werden, dass es dann hier auch um das, die Gleisstreckenerneuerung geht und die dort unterwegs sind, ne? Also insofern durchaus auch kleinteiliger, wenn man das als kleinteilig bezeichnen darf, weil es halt kleine und mittelständische sogenannte KMU-Unternehmen sind.
Ja gut, also wenn ich es jetzt einordne, dann würde ich sagen, abnehmerseitig kleinteilig, herstellerseitig alles andere als kleinteilig, ne? Ja. So, wenn ich das mal so zusammenfasse.
Und ein Thema müsste man vielleicht auch nochmal mit einbringen, dass es natürlich so ist, bei den Abnehmern gibt es natürlich auch größere Gesellschaften, also größere Vermietgesellschaften, die man nochmal erwähnen muss. Also das sind dann diejenigen, die in größerer Stückzahl auch immer revolvieren pro Jahr bei den großen Herstellern bestellen. Die haben natürlich die Funktion, dass sie die Loks den EVUs, ne, zur Verfügung stellen. So, die bestellen schon mal, keine Ahnung, Pakete von 20, 30, 50 pro Jahr. So, die sind international auch unterwegs, teilweise aber auch nur in Deutschland. So, die haben natürlich dann eine andere Rolle in dem Kontext. Da könnte man natürlich auch um eine Refinanzierung dieser Unternehmen nachdenken, wobei wir eher im Bereich der Endabnehmer, wenn man so will, also der EVUs im KMU-Bereich selber als Wirtleasing zunächst unterwegs sind. So muss man es formulieren.
Dann lasst uns jetzt mal aufs Thema Leasing zu sprechen kommen. Um das geht es ja eigentlich. Welche Vorteile hat Leasing denn speziell im Schienengüterverkehr? Vielleicht erstmal gefragt im Hinblick auf Effizienz, aber auch den Nachhaltigkeitsaspekt.
Also zunächst mal ist Leasing eine Finanzierungsform von mehreren möglichen, die dem Kunden es überhaupt ermöglicht, dem Eisenbahnverkehrsunternehmen eine so große Investition zu treffen. Und ich habe immer so ein bisschen den Vergleich vor 20 Jahren mit der Druckindustrie, als eine Heidelberger Druckmaschine so viel kostete, wie das Unternehmen Jahresumsatz machte. Das haben wir hier zum Teil auch, dass eine neue Lok, eine Mehrsystemlok von Siemens mittlerweile deutlich bei über 5 Millionen Euro ist. Also es geht hier in erster Linie um die Refinanzierungsfunktion. Aber natürlich haben wir hier auch die Themen wie Bilanzschonung, Schonung der Kennziffern in der Bilanz, wenn wir hier über echtes Off-Balance-Leasing reden, was dem Kunden dann eben entsprechende Vorteile bringt. Insbesondere, wenn wir über kleine Gesellschaften reden, die auch ein gutes Bankrating brauchen. Wenn die jetzt zu einer kleinen Bilanz eben noch eine dicke Lokomotive reinpacken mit einer Finanzierung dazu, dann gehen natürlich alle Kennzahlen sofort in den Keller.
Ja, genau. Und vielleicht nur kurz ergänzen, weil das hat Christian ja schon ausführlich dargelegt. Das heißt, es geht hier nicht nur um das Thema Leasing, sondern Fremdfinanzierung Gänze, dass auch On-Balance-Modelle wie Mietkauf und Investitionskredite mit reinfallen. Ich sag mal, da geht es natürlich immer schon darum, wer will selber Millionen binden, sondern denkt halt darüber nach, ob es vielleicht auch smarter geht, sodass man hier über ein Leasingmodell oder Leasingmodelle nachgucken oder nach Leasingmodelle in Betracht kommen, einerseits. Aber andererseits hier sage ich mal auch, dass das Thema ist, dass er einfach sagt, okay, der Fokus des Unternehmers liegt ja auf dem eigentlichen Geschäft und nicht darin, dass man hier Kapital in den entsprechenden Loks bindet. Also insofern gibt es mannigfaltige Gründe, off-balance oder on-balance orientiert.
Wer nutzt denn typischerweise Rail-Leasing-Modelle? Welche Unternehmen?
Letzten Endes kommen alle Nutzer in Frage, die solche Modelle zur Finanzierung, zur Refinanzierung dann einsetzen. Holger hat gesagt, nicht nur das reine Leasing, sondern auch der Mietkauf, weil wir haben auch die anderen Interessen, dass Unternehmen beispielsweise eher zu einem On-Balance-Modell wie dem Mietkauf optieren, weil sie einfach die stillen Reserven, die sich in den Objekten typischerweise ergeben, im eigenen Hause haben wollen. Das geht halt nur On-Balance. Und die Wertsteigerung, die wir teilweise sehen, dass eine Lok, die vor 10 Jahren mal 3 Millionen gekostet hat, heute vielleicht sogar 3,6 oder 3,8 Millionen wert sein kann, diesen Vorteil hat das Unternehmen natürlich nicht, wenn es kein wirtschaftlicher Eigentümer ist, in einem Leasingmodell, sondern den hat es nur als wirtschaftlicher Eigentümer über ein Mietkaufmodell. Und deswegen kommen nicht nur diese Leasingmodelle in Frage, sondern eben auch Mietkauf- oder kreditfinanzierte Modelle, wo man dann selber das Objekt auf der Bilanz hat.
Am Ende des Tages, Isabelle, ist es ja immer so, das kann man ja selber auch als Privatperson mal sehen und zu überlegen, ich will zum Beispiel im Verhältnis ich will einen Kauf eines Hauses vornehmen. Ja, habe ich am Anfang die Eigenmittel dafür, ja oder nein? Selbst wenn ich sie hätte, würde ich sie entsprechend binden. So, und natürlich ist da der Sinn dahinter der, wenn nun ein Unternehmen aus Eigenkapital, Liquidität heraus strotzt, dann würde das natürlich mit Eigenmitteln und Cash entsprechend darstellen wollen und wohl auch vornehmen. Aber andersherum sind das genau diese Verhältnismäßigkeiten, die oft auftreten. Um dieses Beispiel mal eines Hauskaufes als 30-Jährigen sozusagen mal hinzuzuziehen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Kernthema, dass man ja oft auch entsprechende Kerninvestitionen hat.
Ja, wie ist es denn von eurer Seite aus? Also worauf konzentriert ihr euch? Auf welchen Unternehmen liegt euer Fokus? Was sind so typische Finanzierungsobjekte? Oder anders gefragt auch, womit fühlt ihr euch wohl?
Also wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf den Bereich Güterverkehr tatsächlich, weil die Liberalisierung des Bahnmarktes ist dort am weitesten vorangeschritten. Im Bereich Personenverkehr hat die DB noch mit über 90% den Marktanteil und die DB ist jetzt nicht unbedingt unser mittelständischer Zielkunde. So, und in dem anderen Bereich, wir hatten ja gerade die Marktstruktur mal analysiert, sind eben viele große und kleine Eisenbahnverkehrsunternehmen, die eben typischerweise von ihrer Struktur her zur Würth-Leasing gut passen. Und deswegen konzentrieren wir uns oder fokussieren uns im Wesentlichen auf den Güterverkehr, dort Streckenlokomotiven, Elektrolokomotiven, aber auch Diesellokomotiven und Rangierlokomotiven. Bei dieser Gattung gibt es dann aber auch einige, die sind so ein bisschen multifunktionsfähig. Die können als Streckenlokomotive wie als Rangierlok eingesetzt werden und sind damit natürlich multifunktionsfähig.
Genau, für uns spielt es eigentlich eine Rolle, dass wir die Assets verstehen, ne? die Werthaltigkeit zu verstehen, dieser Assets. Und ich sag mal, am Ende des Tages muss natürlich das, was auf der Schiene ist, auch Geld verdienen. Das ist also auch immer eine Prüfung beim Unternehmen selbst und zu gucken, wie ist der Einsatz, ist ja ganz klar in dem Kontext. Und dann wird es für uns halt auch richtig spannend in der Umsetzung, in der Finanzierung der individuellen Modelle, die wir anlegen.
Gibt es denn da Besonderheiten, auf die ihr achtet, wenn ihr bewertet, wenn ihr euch das anschaut?
Naja, im Kern ist es so, wir haben auch im Bereich Rolling Stock ähnlich zu den klassischen Asset-Finanzierungen über 3 Standbeine in der Investitionsfinanzierung. Das heißt, das erste Standbein, gekoppelt gleich mit dem zweiten, würde ich mal sagen, ist immer natürlich die Bonitätsbetrachtung, statisch und dynamisch. Da kommt aber das zweite gleich unmittelbar dazu, und zwar ist das die Asset-Bewertung, die essentiell ist. Denn wir haben hier sehr, sehr hohe Werthaltigkeiten in den Assets im Rolling Stock-Markt. So, das muss man verstehen, da haben wir eine eigene Asset-Abteilung, also eine eigene Expertise auch aufgebaut. Die ist sehr wichtig, weil sich die auch abgrenzt, ich sag mal, von einigen anderen Marktteilnehmern, also gerade explizit auch Banken, entsprechende Institute, die diese Marktexpertise nicht haben. Und von daher sind das sicherlich die Besonderheiten aus Bonität, aus Asset-Einschätzung hin zu Vertragsstrukturen, die wir hier aufbauen im Bereich der Leasing-Modelle oder auch der Mietkauf-Modelle, die sich dann individuell dort bemerkbar machen.
Ich habe ein bisschen besser verstanden, wie ihr bewertet, welche Anforderungen ihr auch stellt. Das könnt ihr gerne nochmal ergänzen. Auf der anderen Seite würde es mich auch interessieren, welche Anforderungen an euch herangetragen werden. Also was wollen denn, gibt es spezielle Anforderungen, die Bahnunternehmen an euch als Leasinggesellschaft haben auch?
Ja, mit Sicherheit. Wir hatten gerade schon mal erwähnt, dass der Markt an Lokomotiven eng ist. Und wenn wir jetzt über gebrauchte Lokomotiven reden, die insbesondere auch für mittlere und kleinere Eisenbahnverkehrsunternehmen in Frage kommen, dann ist es so, wenn eine Lokomotive zum Verkauf steht, dann drängeln sich viele darum. Und da kommt es dann auch ein bisschen auf die Schnelligkeit an, mit der man eine Gremiengenehmigung dem Kunden an die Hand gibt, eine Finanzierungsbestätigung, damit er diese Lok auch kaufen kann. Das ist wiederum der Vorteil einer eigenen Asset-Abteilung, über die wir eben schnell auch priorisieren können und die Asset-Bewertung in einem überschaubaren Zeitraum dann eben herstellen können, um das Ganze dann eben auch zu einer Kreditzusage zusammenführen zu können. Interessant ist natürlich nicht nur, wie wird die Lok eingesetzt, sondern es kommt auch eine Menge Regulatorik hinzu. Wir reden hier über Länderzulassungen, die im Eisenbahnbereich wichtig sind. Wir reden über Hauptuntersuchungszyklen, ähnlich wie beim Auto. Nur etwas gravierender vielleicht, als man sich das als Nicht-Insider dieser Branche vorstellt. Wir reden immer von der sogenannten 6 plus 1 plus 1 Regel. Das heißt, 6 Jahre gilt immer ein Hauptuntersuchungszyklus mit der Option, bei bestimmten Zwischenuntersuchungen nochmal 1 Jahr plus 1 Jahr zu verlängern, also in Summe 8 Jahre. Und die Kosten, die dann eben auftreten, die können in die Hunderttausende gehen, weil mit der Hauptuntersuchung unter Umständen bei einer Diesellok der Motor überholt werden muss, die Gelenkwelle überholt werden muss, möglicherweise die Lok auch ein paar neue Puschen braucht, weil das Profil abgefahren ist. Ein Radsatz beispielsweise kostet um die 20.000 Euro. Wenn eine Lok eben 4 Achsen hat, ist man schnell schon alleine ohne Einbau nur die Radsätze bei 100.000 Euro Kosten. Und insofern sind die Überholungskosten zur Hauptuntersuchung sind immer eine gewisse Blackbox, die es auch für die Werthaltigkeit der Lokomotive einzuschätzen gilt. Welche Kosten können auftreten? Wie lange dauert eine Hauptuntersuchung? Zwischen 3 Monaten und einem halben Jahr haben wir schon alles gesehen. Wir haben aber auch Kostenüberschreitungen von geplanten 400.000 auf 1 Million gesehen. Das sind alles Risiken, die auf das Unternehmen, das Eisenbahnverkehrsunternehmen, aber letztlich auch auf den Finanzierer einwirken. Und das sind alles Themen, die wir versuchen, im Rahmen unserer Asset-Bewertung mit abzugreifen.
Vielleicht hier noch ergänzen, weil das eine sind natürlich dann immer so die technischen Anforderungen und das, was auf dem Blatt Papier steht. Das betrifft ja im Kern auch immer so das Thema der Bonitätseinschätzung und Kopplung mit dieser Asset-Einschätzung. Ich glaube, hier, Isabella, ist es mitentscheidend, dass man auch zu diesen Eisenbahnverkehrsunternehmen, EVUs, ausgerichtet die entsprechende Sprache spricht, sprich die Rolling Stock-Sprache, wo du schon raushörst, dass wir da uns schon mit eingegroovt haben, ne? Also die Sprache auch schon mit aufgenommen haben. Und als Weichenfaktor würde ich auch nie unterschätzen, oder das, was Christian sagte, wir kennzeichnen uns wirklich auch durch Schnelligkeit im Verhältnis zu anderen. Das ist das, was mir halt auch auffällt, weil ich im Bereich Fremdfinanzierungsthemen auch schon 26 Jahre unterwegs bin. Deswegen kann ich das durchaus als Plus einer Zusammenarbeit mit Würth Leasing hier nennen. Und wichtig ist in dem Kontext auch, dass das immer partnerschaftlich und vor allen Dingen auch in einem spezifischen Beziehungsmanagement abläuft. Das heißt, dass wir die Kunden informieren, dass sie, sage ich mal, sich da nicht auch aufgehoben fühlen. Und das ist ja ein familiärer Markt und auch ein sehr enger. Von daher kennt man sich. Und deswegen ist es auch wichtig, dass dann hier manchmal ein schnelles Nein immer noch besser ist als ein Jein, ne? In dem, ob wir jetzt eine Finanzierung gestalten dürfen, ja oder nein. Aber ich will gerade dieses Thema Beziehungsmanagement und Partnerschaft nochmal hervorheben, weil wir das dann auch in dem Kontext hoffentlich so leben. Ich drück's mal so aus. Genau.
Jetzt viel, was bei euch beiden immer wieder der Begriff Schnelligkeit. Also ich habe schon verstanden, man muss dann auch zügig vorankommen. Könnt ihr denn pauschalisierend sagen, wie schnell seid ihr denn? Wie lange braucht ihr denn?
Ich fange mal so an, wenn man, sage ich mal, heutzutage mit einer klassischen Fremdfinanzierung, egal ob Rolling Stock oder nicht, man hat einen Neukunden und geht da, sage ich mal, zu einer klassischen Bank, da kann es im Rahmen eines Know Your Customer Prozesses und so weiter und so fort, also Thema, dass erstmal der Kunde angelegt werden muss und eine Bonitätsprüfung stattfinden muss und so weiter. Ich sag mal, locker 3 bis 4 Wochen dauern. Ich will es sogar manchmal ausdehnen, wenn es Engagements sind, die in die Millionen gehen, dann kann sowas schon mal 2 Monate dauern. Oder 3 Monate. Also es hört sich sehr lange an, ist aber in dem Kontext mindestens etwas, wo ich sagen, einschätzen würde, 1 bis 2 Monate. Bei uns hängt es auch von bestimmten Gremien ab, das heißt Größenordnung. Das geht dann, sage ich mal, bis 3 bis 5 Millionen relativ schnell. Darüber hinaus brauchen wir halt auch Gremienbeschlüsse. Aber ich will es mal so formulieren, wenn wir in diesem Kontext 3 bis 5 Millionen unterwegs sind, Und unser Kernthema ist eigentlich immer die Asset-Einschätzung, weil die am längsten braucht, weil wir vielleicht auch ein externes Gutachten hinzuziehen, also einen externen Gutachter, nicht rein auf unsere Asset-Abteilung, das Team von Frank Lohmann zurückgreifen. Und in dem Kontext ist das so ein bisschen da der Flaschenhals im positiven Sinne, weil wir auch eine genaue Einschätzung brauchen, wie auch jetzt in den Vorthemen geschildert, weil es ja essentiell ist in der Einschätzung und der Bewertung. Ja, Christian, was meinst du? Ich spiele den Ball mal eben zu dir.
Ich würde mal sagen, wenn wir alle Unterlagen haben und sich da optimalerweise keine Fragen daraus ergeben, ab dem Zeitpunkt würde ich sagen 2 Wochen.
Ja, ich hätte jetzt mal gesagt, ich baue noch einen kleinen Puffer auf, also maximal 3 bis 4 Wochen maximal, aber in der Regel sind wir
schneller. Puffer ist dann für die Rückfragen, die möglicherweise aus den Unterlagen noch kommen.
Ja.
Aber das ist so das, was wir glauben, dass wir da auf die Strecke kriegen.
Ja, das ist schon zügig. Ja.
Das hört sich gut an, zügig.
Passend zum Thema, schön das aufgegleist.
Das passt.
Sehr schön.
Lasst uns noch mal kurz ein bisschen auf die Verträge zu sprechen kommen. Zum einen würde mich interessieren, wie flexibel so ein Leasingvertrag sein kann und zum anderen natürlich auch, was sind denn da übliche Laufzeiten?
Wir arbeiten gerne in diesem sogenannten HU-Zyklus. Das heißt, wir machen in der Regel eine 8-Jahres-Finanzierung, wenn die HU noch 8 Jahre dauert, oder wir machen 6 Jahre Finanzierung, wenn die HU noch 6 Jahre dauert. Immer mit einem entsprechenden Ballon hinten oder Restwert, den wir für marktgängig halten, für eine Lok ohne Hauptuntersuchung. So, und dann kommt der Zeitpunkt, wo die Lok eben dann in die Inspektion geht und in die Hauptuntersuchung. Und dann wird ja auch festgestellt, wie teuer die ganze Geschichte möglicherweise wird. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, die Motorrevision, die Getrieberevision, die Radsätze und das, was alles sonst noch so auffällt, wenn man die Lok aufmacht. Und dann wissen wir auch etwas besser, was an Kostenpaket dazukommt. Und wir schnüren dann gerne wieder ein neues Paket mit dem aufgelaufenen Restwert plus die aktuellen HU-Kosten. Und schicken dieses Paket für den Kunden, wenn er die Lok eben weiterfahren will, für die nächsten 8 Jahre, also den nächsten HU-Zyklus, neu auf die Reise. Sodass wir dann über dieses rollierende Modell immer die Möglichkeit haben, etwaige HU-Kosten, deren Größenordnung 3, 4, 5 Jahre im Vorhinein abzuschätzen, selbst für Fachleute schwierig ist, immer dann tagesaktuell mit in eine neue Finanzierungsstruktur einzubinden. Das ist so, was wir in der Regel den EVUs empfehlen und in der Regel folgen die auch dieser Empfehlung. Ansonsten sind am Markt sicherlich auch nochmal 10-Jahres-Laufzeiten üblich, wie sie für andere werthaltige Leasinggüter auch hin und wieder schon mal üblich sind. Aber wir beide, Holger und ich, sind eigentlich ein Fan von diesem rollierenden Modell nach HU-Zyklen.
Wohl wissend, Isabella, dass natürlich am Markt, also sprechen wir wieder von den Vermietgesellschaften, die jetzt nicht in unser, sag ich mal, Kundenprofil aktuell passen, so will ich es mal ausdrücken, hier natürlich andere Finanzierungslaufzeiten durchaus gang und gäbe sind. Also das geht durchaus dann auch mal natürlich auf 10 oder sogar auf 20 Jahre, einfach weil es neue Loks sind und ich sag mal, die entsprechende AV oder auch die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer denen dann auch entspricht. Und das ist aber nicht aktuell unser Endkundenziel, ne? Das ist aber das, was vielleicht in Zukunft mal eine Rolle spielen kann, aber aktuell nicht ist.
Ne? Ja. Aber verstehe ich das richtig, dass es während der Leasingdauer eigentlich nicht so viele Checks gibt, um klarzumachen, dass die Fahrzeuge technisch immer auf dem neuesten Stand sind? Es dreht sich alles um diese Hauptuntersuchung wie beim Auto.
Das ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Natürlich gibt es zwischendurch auch Checks, die auch gesetzlich vorgeschrieben sind, die aber nicht den Umfang einer kompletten Revision oder Hauptuntersuchung haben. Und es ist ähnlich auch wie beim Auto. Ich kann das Minimum investieren in eine Hauptuntersuchung, dass ich gerade eben den Schein kriege oder den TÜV-Stempel. In diesem Falle bei den Eisenbahnunternehmen sprechen wir von der § 32-Genehmigung, also die Genehmigung nach Eisenbahnbundesamt, das Ding für 8 Jahre zu betreiben. Dass ich gerade eben über die Ziellinie springe. Oder ich kann aber, wenn die Lok eh schon für diese Hauptuntersuchung 5, 6, 7 Wochen aus dem Betrieb ist, kann ich auch sagen, ich hänge noch 2 Wochen dran und mache die Motorenrevision gleich mit, bevor ich nächstes Jahr wieder die Lok aus dem Betrieb rausziehe. Weil eine Lok, die steht, verdient kein Geld. Und wenn sie kein Geld verdient, kostet sie trotzdem Kapitaldienst, Versicherung, Steuern und das Ganze drumherum. Das heißt, man guckt dann schon, ob man effizient verschiedene, auch werterhaltende Instandhaltungen zusammenlegt mit der HU. möglicherweise vorzieht und so weiter, damit das am Ende auch wirtschaftlich wird. Und zweiter Punkt, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, auch bei den Eisenbahnwerkstätten sind die Slots eng. Das macht also doppelt Sinn, wenn man schon mal einen Werkstatt-Slot hat, dass man dann so viel wie möglich dann auch auf einmal auch beschickt.
Ja. Ein Kern gibt es schon für neue Loks natürlich auch festgeschriebene Wartungsintervalle. Ne? Das ist das eine, aber das ist ja aufgesplittet der Markt, sage ich mal, in neuen Schätzchen, neue Loks mit festen Wartungsintervallen, auch vom Hersteller schon vorgegeben. Und natürlich den alten Schätzchen, vorhin kam ja kurz das Thema, dass auch 40 Jahre alte Loks noch ihren Dienst tun, ne? Mit entsprechenden Modernisierungsmaßnahmen ausgerüstet. Und da ist sicherlich auch ratsam, dass bestimmte Instandhaltungsmaßnahmen, Checks vorgenommen werden. Weil es gibt ja dann auch nichts Schlimmeres, als wenn diese Lok ausfällt, weil auf einmal ein Getriebeschaden droht etc. pp. Das ist eigentlich auch ein Kerninteresse aller EVUs, das zu tun. Aber im Kern, genau, Christian, du sagtest es auch schon, jeder Private geht mit seinem Fahrzeug auch Kfz ein bisschen unterschiedlich um. Ne? Das muss man dann natürlich auch betrachten. Und das ist am Ende des Tages auch immer ein Thema, wie viel Liquidität, wie viel Bonität hat das Unternehmen, um diese Instandhaltungsmaßnahmen auch regulär und nach bestem Wissen und Gewissen, nicht ganz so schönes Wort, aber doch noch vorzunehmen. Und da muss man sich hier, glaube ich, privat immer nur an die eigene Nase fassen, um zu sagen, mein Privat-Pkw soll ja auch fahren und so geht es ja den EVUs auch in dem Kontext, ob nun gebraucht und alt oder entsprechend neu und jung.
Der springende Punkt ist letzten Endes, der ungeplante Ausfall ist immer der, der am teuersten kommt und frei nach Murphy kommt er ja immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Deswegen präventive Instandhaltung ist werterhaltende, vielleicht sogar werterhöhende Instandhaltung und wird natürlich von uns auch ein bisschen begleitet und geguckt, was macht das Unternehmen da.
Ja, ganz wichtiger Punkt nochmal auch, Isabella, weil die Verfügbarkeit, die man jetzt im Bereich als Privatperson am Mietmarkt hätte, ne, sich ein Fahrzeug auszuleihen, gibt es natürlich nicht im Bereich Rolling Stocks, sondern da ist nicht eine sofortige Verfügbarkeit, um entsprechende Aufträge auch leisten zu müssen, sondern vielleicht müsste das Unternehmen dann entsprechend warten oder das über ein partnerschaftliches EVU dann zu vergeben, weil man selber nicht mehr in der Lage ist, sage ich mal, seinen Auftrag erfüllen zu können. Und ich sage mal, die Kosten, die dann dafür entstehen, sind im Verhältnis auch relativ hoch. Das heißt, deswegen ist es eigentlich auch ein Kerninteresse, hierfür, sage ich mal, eine Lok zu sorgen, die fährt und Geld verdient.
Ja, mich würde noch interessieren, wie gucken denn andere Kapitalgeber drauf? Also wie bewerten Banken oder auch Investoren Schienenfahrzeuge als Asset?
Gute Frage, weil du sagtest gerade, Banken und Investoren, also ich glaube, die hier eine entsprechende Marktexpertise haben, nehmen eine andere Bewertung als die vielleicht mal das zweite oder dritte Mal eine Lok irgendwie auf dem Schreibtisch haben und zu finanzieren hätten oder haben. Wir haben hier eine sehr hohe Werthaltigkeit, auch sehr unterschiedlich in den einzelnen, sage ich mal, Objekten. Denn ich hatte ja eben von alten Schätzchen gesprochen, da muss man aber auch aufpassen, weil bei alten Schätzchen, alten Loks kann es halt auch passieren, dass nur wenige gebaut wurden, die Verfügbarkeit an Ersatzteilen reglementiert ist oder gar nicht mehr gegeben ist. Das führt natürlich zu einer anderen Einschätzung als zu, sage ich mal, älteren Loks, die noch laufen fahren und wo auch eine entsprechende Ersatzteilverfügbarkeit am Markt vorhanden ist. Und insofern wird das sehr unterschiedlich sein im Markt der Finanzierer und in der Einschätzung dieser Assets. Das ist eigentlich unser Plus, sprich unsere Marktwerteinschätzung, die in der Regel für die Loks, die wir hier finanzieren und auch die Güterwaggons sehr hoch sind. Wir hatten es schon mal kurz vorhin auch angesprochen. Das heißt, dass die Verfügbarkeit an Loks sehr, sehr gering ist. 3 Jahre man auf eine neue Lok warten muss. Das bedeutet, dass wenn wir teilweise hier eine Lok haben, die 8 Jahre alt ist und die nächste HU geht und die HU mehr oder weniger auch vorgenommen wurde, dass die vielleicht teilweise sogar Neupreis hat. Und das ist, glaube ich, schon mal der entsprechende Ansatz, um zu gucken, wer kann diese Einschätzung so vornehmen und wer kann das auch als entsprechende Sicherheit in die individuelle Finanzierungsstruktur mit einbinden und auch entsprechend bepreisen.
Ich habe es verstanden, glaube ich, soweit. Es ist auch etwas zur Sprache gekommen jetzt in der letzten Antwort, das ja auch eingangs schon mal ein Thema war. Das Angebot ist eines der Bottlenecks. Das andere Thema ist, wie viel Schiene habe ich überhaupt zur Verfügung? Trotzdem sollte es ja, hatten wir eingangs auch kurz besprochen, im Interesse unserer Regierung sein, mehr Gütertransport auf die Schiene umzulagern. Deswegen zum einen, gibt es da irgendeine Art von Förderung? Und zum anderen, ihr als Marktexperten, Habt ihr Ideen, was man tun könnte, um es zu beschleunigen? Wie seht ihr den Markt in Zukunft?
Gute Frage.
Großes Schweigen erstmal.
Weil was sollen wir sagen, wenn selbst die Fachleute da wahrscheinlich mit einem Kopfschütteln davor stehen? Also was will ich sagen? Es gibt die europäischen Bestrebungen der Digitalisierung. Das ist vorhin schon mal angeklungen. Das ist wesentlich getrieben von der Tatsache, wir wollen mehr Platz auf der Schiene schaffen. Wie kann das funktionieren? Es kann dadurch funktionieren. Das alte System heute ist das sogenannte Blocksystem. Das heißt, die ganze Schienenstrecke wird in verschiedene Blocks eingeteilt und in einem Block fährt ein Zug und der dahinter geschaltete Block ist gesperrt. Da darf sich kein zweiter befinden. Das heißt also, der zweite Zug ist spätestens im dritten Block. Und dadurch habe ich sehr viel Schienenplatz verschenkt. Mhm. Deswegen ist die Bestrebung über eine Digitalisierung. Der Zug 1 weiß genau, wo Zug 2 fährt und fährt sozusagen quasi auf Sicht hinterher. Und damit ist der mittlere Block, der immer freigehalten wird heute, den spart man sich. Das heißt, die Züge werden so gesteuert bei Bremswegen von bis zu einem Kilometer oder was weiß ich, dass die Züge möglichst eng aufeinander getaktet fahren und immer wissen, vorne der Zug bremst und jetzt muss ich auch bremsen. So, das ist Digitalisierung. Das erfordert aber Investitionen an der Strecke, an der Schiene. Das erfordert einen entsprechenden störfesten Zugfunk und das erfordert aber vor allen Dingen Investitionen auf der Lok. Und diese Investitionen, diese zusätzlichen technischen Einrichtungen auf der Lok sind für alte Lokomotiven gar nicht mehr technisch umsetzbar und für andere ältere Lokomotiven vielleicht technisch umsetzbar, aber wirtschaftlich nicht mehr umsetzbar, weil den Preis, den ich dann haben muss für den Verkauf meiner Zugleistung, den werde ich am Markt nicht kriegen. Das schränkt das Ganze ein. Auf der Lokomotivenseite und auf der Seite der Schiene ist die Digitalisierung in Deutschland leider sehr, sehr stark hinten dran. Wir sind in Europa, glaube ich, fast Schlusslicht, was das Thema angeht. Am weitesten sind Holland, die sind fertig, die Schweiz ist fertig. Dänemark stellt so um, dass sie Ende 2027 oder 2028 auf Knopfdruck über Nacht umstellen auf Digitalisierung. Und wir hinken hinterher. Beispiel Stuttgart 21. Funktioniert die Digitalisierung trotz neuem Bahnhofes nicht? Das ist im Moment ein großes Thema. Und die Strecke Hamburg-Berlin, die ja gerade renoviert wird, dort hat man aus Kostengründen die Digitalisierung rausgeschmissen. So, das ist der Punkt. Und in Summe guckt aber die ganze Branche auf diese Digitalisierung, weil das die Möglichkeit wäre, auf der Schiene mehr Platz zu schaffen und dadurch auch neues Wachstum generieren zu können im Güterverkehr im Vergleich zur Straße. Mhm.
Und wenn man so sieht, genau, die Zukunft des Marktes, also ist das dann eher auf der Schiene, ist es eher auf der Straße? Also das wird natürlich auch in Zukunft eine Symbiose sein, aber wir haben natürlich hier die Einschränkung der Schiene, wie Christian das auch gerade beschrieben hat. Wir haben ja ein großes Infrastrukturpaket, das spielen wir ja auch im Personenverkehr, wenn man mal irgendwie Richtung Berlin ist und unterwegs, also hier und da unterwegs ist. Das sind große Maßnahmen in der Verbesserung der Gleisinfrastruktur unterwegs. Das heißt, dieses 500-Milliarden-Paket irgendwie als Infrastrukturprogramm sei hier nochmal genannt. Mhm. Christian hatte das Thema fehlende Digitalisierung genannt. Wir hatten auch schon erwähnt, dass wir von jetzt auf gleich nicht für mehr Angebot sorgen können, weil einfach auch die Kapazitäten zur Herstellung von neuen Loks gar nicht vorhanden ist. Es gibt immer mal wieder auch Bestrebungen zu alternativen Antrieben, ne? Also das Thema irgendwie Batterie oder auch Wasserstoff, aber das steckt auch in den Kinderschuhen. Und es ist ein ähnliches Thema wie das, was wir gerade vielleicht auch sehen im Bereich von Kfz, ne? Dass es dann doch wieder eine leichte Umorientierung gibt, hin zu klassischen Verbrennermotoren. Also insofern sind die Dieselloks auch in naher Zukunft nicht wegdenkbar, gerade auch zum Thema First Mile, Last Mile, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Wir haben ein bisschen weiter ausgeholt, spüre ich gerade zu diesem Thema. Das ist sehr kontrovers zu diskutieren. Und ich sag mal, einerseits hat die Politik hier eine Aufgabe, die sie zum Teil wahrnimmt. Und ich sag mal, wenn alles immer konsequent umgesetzt werden würde, hätten wir hier einen sehr, sehr starken und noch stärkeren Wachstumsmarkt für uns. Aber ich glaube, die Zweifel haben wir hier angedeutet. Das heißt, es wird immer so eine Symbiose bleiben mit einem leichten Wachstumsmarkt. Aber ich glaube, die Umsetzbarkeit, wenn man mal von Zukunft spricht, ist ja die Frage, ist das in 5 bis 10 Jahren? Aber ich sehe hier tatsächlich, so wie es jetzt heute ist, dass in 5 bis 10 Jahren auch noch ähnlich parallel laufend.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man auch sieht, wo die Kapazitätsgrenzen sind und an der anderen Stelle vielleicht auch, wo die Digitalisierung noch ein bisschen hinterherhinkt hier in Deutschland. Ich habe insgesamt super viel gelernt heute zum Thema Rolling Stock und ich merke auch im Gespräch oder habe im Gespräch gemerkt, dass, was ihr eingangs gesagt habt, ihr habt eine gewisse Affinität für das Thema. Das haben wir auf jeden Fall auch gehört. Deswegen ganz vielen Dank, dass ihr uns da einen Einblick gegeben habt. Lieber Christian, erstmal vielen Dank an dich für deine Zeit.
Es hat mir Spaß gemacht. Schönen Dank.
Ja, und Holger, auch dir natürlich vielen Dank für die Einordnungen.
Ja, ganz lieben Dank auch von meiner Seite. Ich kann nur sagen, wenn wir Züge fahren, haben wir alle was davon. Vielen Dank.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich sage trotzdem noch ein Sätzchen. Liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich auch sehr gern. Bis zum nächsten Mal.
Musik, The Smell of Success und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com